Im Studio ist Ann-Christin Schenten. Das Bundesinnenministerium will über einen Vorschlag beraten lassen, nach dem Mitgliedern krimineller Vereinigungen, mitunter Clans, abgeschoben werden könnten, auch wenn sie keine Straftaten begangen haben. Dabei geht es auch um die Frage der Familienzugehörigkeit. Das soll nun auf Länderebene diskutiert werden. Die rbb24-Abendschau hat heute Nachmittag mit der Berliner Strafrechtlerin Ria Halbritter von der Vereinigung Berliner StrafrechtlerInnen e.V. gesprochen, die den Vorschlag deutlich ablehnt und als nicht zulässige Sippenhaft bezeichnet.
Wenn man einer Mutter, Tochter, Oma, die ausländerrechtlich hier sein darf, weil sie alle Voraussetzungen für sich erfüllt, rückführen können sollte, weil ein Angehöriger von der betroffenen Person selber Straftaten begangen hat, dann ist das eine Sippenhaft. Ja, weil das ist natürlich eine Sanktionierung, wenn man denen etwas nimmt, ein Recht, was sie sich erworben haben, was sie sich selbst erworben haben, und nimmt aufgrund einer Verletzung des Rechts durch andere. Sippenhaft gibt es nicht. Wir bestrafen Verhalten von Menschen. Ja, und die deutsche Gesetzgebung, die sieht es nicht vor, eine Inhaftungnahme von Angehörigen oder von sonst wen für Straftaten, die andere begehen, zu legitimieren.
Das war die Strafverteidigerin Ria Halbritter heute gegenüber der Abendschau zum Vorschlag aus dem Bundesinnenministerium, darüber zu diskutieren, ob Angehörige des Clan-Milieus auch rückgeführt werden können. Der Sprecher der Berliner Innenverwaltung, Thilo Kablitz, sagte heute gegenüber dem RBB, die bloße Zugehörigkeit zu einer Familie oder der jeweilige Name dürfe und könne kein Entscheidungskriterium sein. In einem Rechtsstaat müsse es stets um das individuell zurechenbare Verhalten gehen. Wir bleiben in Berlin. Wer in der Politik arbeitet, der muss sich häufig auch noch mal mit der Vergangenheit auseinandersetzen. Der ehemaligen regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey waren ja schon Fehler in ihrer Doktorarbeit vor ein paar Jahren auf die Füße gefallen. Nun wird die Doktorarbeit der heutigen Berliner Verkehrssenatorin Manja Schreiner überprüft. Die CDU-Politikerin hat laut einer Plattform Fehler beim Zitieren gemacht und lässt die Arbeit nun noch mal untersuchen. Franziska Hoppen aus unserer Redaktion für Landespolitik.
Verkehrssenatorin Manja Schreiner von der CDU habe die Universität Rostock um schnellstmögliche Prüfung gebeten. Das teilte die Universität am Montagmittag mit. Nun wird sich die juristische Fakultät mit der Arbeit aus dem Jahr 2007 auseinandersetzen. Weitere Informationen folgen demnach nach Abschluss der Untersuchungen. Am Wochenende hatten mehrere Zeitungen über mutmaßliche Unregelmäßigkeiten in der Doktorarbeit berichtet. Auf dem Portal VoniPlugWiki analysieren zurzeit Ehrenamtliche die Arbeit und haben nach eigenen Angaben bereits mehrere Dutzend Textstellen gefunden, die zu beanstanden wären. Am Sonntag hatte eine Sprecherin der Verkehrssenatorin mitgeteilt, dass Schreiner ihre Arbeit offiziell überprüfen lassen wolle und bis zum Ergebnis ihren Titel nicht mehr tragen werde. Öffentlich geworden war der Fall durch einen Fachartikel in der Neuen Juristischen Wochenschrift. Dort hatte ein Frankfurter Rechtsprofessor über sogenannte Bauernopfer in akademischen Arbeiten berichtet und Schreiners Arbeit als Beispiel genannt. Unter dem Begriff verstehen Plagiatsjäger unsauber markierte Textübernahmen aus anderen Arbeiten.
Franziska Hoppen war das zur Doktorarbeit von Berlin. Verkehrssenatorin Manja Schreiner. Warum brannte der alte Landtag in Potsdam? 2 Tage nach dem Großbrand, gegen den 120 Feuerwehrleute kämpfen mussten, hat die Suche nach den Ursachen noch nicht begonnen. Das ist auch nicht möglich, denn erst müssen Fachleute prüfen, ob der Bau möglicherweise einsturzgefährdet ist. Der Schaden an dem historischen Gebäude, das ursprünglich eine königlich-preußische Kriegsschule war, der ist groß. Lisa Steger hat mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort gesprochen.
Der Dachstuhl des Seitenflügels ist eingestürzt, er fiel auf den früheren Plenarsaal. Die oberen beiden Stockwerke existieren nicht mehr. Ob der Rest stehen bleiben kann oder eventuell sogar abgerissen werden muss, lässt sich noch nicht sagen, erklärt Feuerwehrmann Andreas Tausche. Er war am Samstag Einsatzleiter.
Die Polizei kann noch keine endgültigen Maßnahmen dort durchführen, weil das Gebäude an sich einsturzgefährdet ist. Wir müssen natürlich jetzt schauen, es ist ein bisschen Wind angesagt. Der Statiker muss erst prüfen, weil die Wände, die Giebelwände stehen ja frei. Und wenn da jetzt Wind dazukommt, kann es sein, dass das Gebäude halt in sich zusammenfällt.
Es war ein Großbrand. 4 Stunden dauerte es, bis die Einsatzkräfte ihn unter Kontrolle hatten. Zeitweise konnten sie nur noch von außen löschen. Innen war es zu gefährlich. Gestern, am Tag nach dem Feuer, hat die Stadt die Straße neben dem alten Landtag gesperrt, um Passanten zu schützen. Andreas Tausche warnt.
Also ich würde dringend davon abraten, das Gelände irgendwie zu betreten, wenn man da nicht drauf darf oder soll. Es kann halt sein, da sind lose Dachziegel drauf. Wenn der Wind drauf kommt, können die runterfallen und die können natürlich jemanden treffen, der auf dem Gelände herumturnt.
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung, so Dienstgruppenleiterin Stefanie Bruns am Sonntag.
Wir haben deswegen auch entsprechende Sicherungsmaßnahmen hier um das Objekt auch durchgeführt, beziehungsweise führen die auch weiterhin durch, sodass wir hier die Gefahr erstmal abwenden konnten.
Das bedeutet, die Polizei sperrt das Gelände ab, weil es ein Tatort sein könnte. Mögliche Spuren sollen nicht verwischt werden. Schon vor 2 Wochen hat es in einem Bürogebäude auf dem alten Landtagsgelände gebrannt. Der Eigentümer des Areals, die Berliner Sanus AG, will sich zunächst nicht äußern, sondern sich erst ein Bild von der Lage machen, teilt der Vorstand heute schriftlich auf Anfrage mit. Der Investor hatte das Areal vor 8 Jahren für knapp 9 Millionen Euro vom Land Brandenburg gekauft und angekündigt, dort knapp 140 Wohnungen zu bauen, dazu Büros und ein Hotel. Das ist bisher nicht passiert. Das Ensemble wurde bis zum Jahr 2018 als Flüchtlingsheim genutzt. Seither steht es leer.
Lisa Steger war das zum Brand im Alten Landtag in Potsdam. Immer lauter läuten die Alarmglocken. Deutschland droht beim Thema Wohnungsbau eine Dauerkrise. So die einen. Die andere, Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD, die will darauf reagieren und prüft jetzt, ob alle Vorgaben für den Bausektor in der Form so nötig sind. Gleichzeitig guckt sie sich an, wie die bisherigen Fördermittel des Bundes eingesetzt werden. Und dazu war sie heute in Schwedt, der einwohnerreichsten Stadt in der Uckermark. RBB 24 Inforadio-Reporter Max Beutner weiß mehr.
Schwedt gilt als gelungenes Beispiel für den Stadtumbau. Das sieht auch Clara Geiwitz so. Mit einem Besuch vor Ort wollte sich die Bundesbauministerin davon heute selber einen Eindruck machen.
Schwedt ist ein Pionier in mehrfacher Hinsicht. Es ist natürlich eine besondere Stadt in Brandenburg, auch eine junge Stadt gewesen zu DDR-Zeiten. Und nach der Wende ist hier natürlich sehr viel Umbruch gewesen. Und der Bund hat 31 Millionen in Schwedt investiert. Und das hat sich gelohnt, denn Schwedt hat vorbildlich auch für viele andere Städte in der Bundesrepublik gezeigt, wie Stadtumbau gehen kann.
Nach der Wende hatte Schwedt mit einem erheblichen Strukturwandel zu kämpfen. Auf die Abwanderung wichtiger Industrie und den Verlust vieler Arbeitsplätze folgte ein starker Einwohnerrückgang. Im ersten Jahrzehnt nach der Wiedervereinigung verlor die Stadt gut ein Drittel seiner einst fast 55.000 Einwohner. Die Folge war hoher Leerstand in den zuvor eilig errichteten Plattenbauten. Die Stadt begann deshalb ab 1999 mit dem Rückbau der Anlagen. Fast 7000 Wohnungen wurden seitdem abgerissen, weitere wurden saniert, teilweise wurden kleinere, bedarfsgerechtere Gebäude neu gebaut. Bürgermeisterin Anne-Kathrin Hoppe wertet den Umbau als Erfolg.
Wir waren ja die Modellstadt sozusagen. Wir haben vor mehr als 20 Jahren hat der bundesweit erfolgreiche Weg hier seinen Anfang genommen, des Stadtumbaus. Wir konnten die Ausdehnung der Stadt, die in den 70er, 80er Jahren noch mal in Richtung Industriegebiet gewesen ist, die konnten wir wieder zurückbauen, das Zentrum konnten wir stabilisieren.
Inzwischen habe die Stadt keinen Leerstand mehr zu beklagen, sagt Matthias Stammert, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt. Abgeschlossen sei der Umbau damit allerdings noch nicht.
Wir schaffen so im Jahr 60 bis 120 Wohnungen anzufassen, zu modernisieren. Und da wollen wir auch in den nächsten Jahren fleißig dranbleiben und die Qualität der Wohnungen hier in Schwedt erhöhen.
Viele Städte der ehemaligen DDR stehen vor ähnlichen strukturellen Herausforderungen. Für sie kann sich ein Blick in die Uckermark lohnen.
Eine Bundesministerin lobt Schwedt für einen erfolgreichen Stadtumbau. Und inzwischen gibt es in Schwedt auch wieder Zuzug von jungen Familien. Es ist Ferienhalbzeit. Viele fahren jetzt erst weg und andere kommen nach Brandenburg und machen Urlaub. In den Hotels, Pensionen und Gaststätten herrscht aktuell Hochkonjunktur, sofern sie denn geöffnet haben. Das kann ein Problem werden. Wie sich die Gastronomen in Müllrose auf ihre Gäste eingestellt haben, das wollte Elke Bader wissen.
Idyllisch, gleich an 3 Radwegen liegt das Hotel Kaisermühle. Spontan zum Mittagessen einkehren, das ist in der Kaisermühle möglich. Wer abends oder am Wochenende essen gehen möchte, dem empfiehlt Konstanze Mikeska, einen Tisch zu reservieren.
Es gibt ja am Wochenende auch mal eine Familienfeier. Es gibt auch mal Firmen-Events, die wir haben, wo dann leider kein Platz ist. Und wir schicken Gäste sehr ungern zurück.
Ohne einen Ruhetag öffnet Hotelchefin Mikeska jeden Tag ihr Hotel im Schlaubetal. Das bietet nicht jedes Hotel. Viele Gastronomen und Hoteliers haben schon seit einiger Zeit 2, sogar 3 Schließtage in der Woche eingeführt, sagt Tourismuschefin im Oder-Spree-Seenland Ellen Rußig.
Um hier auch den Forderungen nach einer 4-Tage-Woche oder nach freien Wochenenden, also dass man mindestens 2 Wochenenden frei haben will, um überhaupt Arbeitskräfte zu bekommen.
Im Hotel Kaisermühle halten insgesamt 6 Mitarbeitende 14 Zimmer sauber, kochen oder servieren. Es gibt eine 24-Stunden-Schließzeit von Sonntag 16 bis Montag 16 Uhr und Konstanze Mikeska hat nach 25 Jahren erstmals Betriebsferien eingeführt.
Das heißt, es wird ab und an mal eine Woche geben, in der wir alle zusammen frei haben. Das kommunizieren wir über die Homepage, sodass man weiß, wann wir nicht da sind. Das ist einfach nötig, damit wir auch mal Dinge abarbeiten können, die liegen geblieben sind.
Künftig wollen sich Gastronomen und Hoteliers der Region untereinander noch besser vernetzen, kündigt Hotelchefin Mikeska an.
Es gibt ja Tage, an denen wir voll sind und natürlich helfen wir uns. Und das betrifft manchmal auch Personalengpässe und natürlich immer wieder die Weitervermittlung von Gästen.
Bei allen Problemen, die Gäste sollen das Schlaubetal in guter Erinnerung behalten.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.